ARD.
Auf dem Dorf groß zu werden, ist schon ein Riesenglück. Meine Eltern mussten sich nie Sorgen machen, wo ist er denn, weil hier jeder auf jeden geguckt hat und man wird mit Tieren groß und da hinten kann man raus. Das sind wunderschöne Landschaften, also der Gockel ist da.
So klang Dietmar Woidke, Brandenburgs SPD-Ministerpräsident im Jahr 2014. Kurz vor der damaligen Landtagswahl ließ er sich ins Privatleben gucken. Seitdem gab es aber dazu kaum mehr Gelegenheiten für die Journalisten. Aber jetzt, 4 Wochen vor der aktuellen Landtagswahl, gibt es sehr plötzlich wieder gleich mehrere Einblicke in die privaten Welten von Spitzenkandidaten der Parteien. Und deswegen reden wir hier in der Spreepolitik darüber, wie das mit der Landtagswahl auch zusammenhängen könnte, inwieweit wir das sogar als strategisches Mittel im Wahlkampf erkennen können. Ich tue das mit meinem Kollegen aus der RBB-Landespolitik-Redaktion hier in Brandenburg, Thomas Bittner. Hallo Thomas.
Ja, auf diese Rolle habe ich mich sehr gefreut.
Okay, wie wichtig meinst du, ist das Privatleben der Politiker denn eigentlich im Alltag?
Man könnte ja zurückfragen, haben Politiker überhaupt Privatleben? Also ganz oft, also bei den Spitzenpolitikern ist es ja so, dass sie ja komplett eingebunden sind, dass sie zum Teil, das hört man manchmal bei Politikern, dann im Nachhinein gar nicht mal ihren Terminkalender regeln können, weil das im Grunde ein gesamtes Büro um sie herum organisiert. Mhm. Wir wissen, dass der Ministerpräsident eigentlich in Forst wohnt, aber natürlich Montag bis Freitag in Potsdam sein muss und da wahrscheinlich in einer Zweitwohnung in Potsdam quasi ein Potsdamer Leben und ein Forsterleben hat. Aber eigentlich muss man sagen, man erfährt selten etwas über das Politikerleben. Aber manchmal kommt eben ganz plötzlich etwas hoch. Ich erinnere an Jan Redmann im Juli, an einem Donnerstagabend, 6 Wein getrunken mit Freunden und dann wieder nach Hause fahren wollen und dann einen E-Scooter gesehen. Und plötzlich wissen wir als Öffentlichkeit sehr viel über das Privatleben eines Politikers. Hat ihm am Ende 8.000 € Strafe gekostet und er ist dadurch auch bekannt geworden mit einem Detail aus seinem Privatleben. Dass er jetzt keinen Führerschein mehr hat, weiß ja ganz Deutschland.
Das ist aber ungewollt, ne? Wie freigebig sind die Brandenburger Politiker da allgemein so mit ihrem Privatleben?
Ja, der Brandenburger ist ja nicht ganz so übersprudelnd und muss nicht immer alles gleich über seine Geschichte und sein Leben raushauen. Und wenn man ganz in die Geschichte geht, Manfred Stolpe als der erste Ministerpräsident, der war sehr zurückhaltender. Über seinen Alltag wusste man nicht so viel. Da hat manchmal seine Frau unfreiwillig bei irgendwelchen Terminen mehr über das Privatleben erzählt als er selber. Bei Matthias Platzek, gut, man wusste, dass er zum Beispiel beim Oderhochwasser eine ORB-Journalistin kennengelernt hat und die dann so seine Lebenspartnerin wurde und dass später dann eine Mitarbeiterin aus dem Rathaus in Potsdam seine Frau wurde. Das war öffentlich bekannt und seine Töchter waren noch einmal im Landtag, als er Ministerpräsident wurde, zu sehen. Und dieses Bild hat man dann auch ganz oft in Porträts gesehen. Und bei Dietmar Woidke, ja, man weiß, er hat eine Frau, er hat eine Tochter, die waren auch bei der, ja, als er zum ersten Mal Ministerpräsident wurde, auch im Landtag zu Gast, dass er in zweiter Ehe lebt, dass jeder in die Ehe ein Kind reingebracht hat, das ist auch inzwischen bekannt, aber viel mehr wissen wir auch nicht. Er ist ein Sohn, der vom Lande kommt, der in Generationen haben seine Vorfahren auf einem Hof in Naundorf bei Forst gewohnt. Auch das ist ja bekannt, aber wie sein Alltag abläuft, das ist kein großes Thema. Klar, man hat Peter Wieder von BVB Freie Wähler bei einer Zentralversammlung, sowas wie Landesparteitag, schon mal mit seinem eigenen Kind auf dem Schoß eine Rede halten sehen. Also der hält sich da nicht zurück. Es gibt auch Politikerpaare, also bei der AfD beispielsweise, der Landtagsabgeordnete Dennis Holoch ist mit der Europaabgeordneten Marie-Kahn Holoch verheiratet oder die Landtagsabgeordnete Lena Cottré mit dem Bundestagsabgeordneten Steffen Cottré. Da sind also quasi die Beziehungen höchstwahrscheinlich auch durch die Politik entstanden. Und im Zeitalter von Social Media und Netzwerken, da rutscht manchmal natürlich auch eine Information aus dem Privatleben, zum Beispiel auch an uns Journalisten, wenn man plötzlich dann im WhatsApp-Status Urlaubsbilder oder private Familienfeiern plötzlich sieht. Aber da schaut man sich an und dann weiß man, okay, der Politiker hat auch noch ein anderes Leben in der Politik. So. Das wird nicht zum Thema in der Öffentlichkeit gemacht.
Ja, das sind die Tendenzen der Zeit und das Interesse ist ja auch da. Das beweisen ja auch gerade jetzt so gleich mehrere Home-Stories, die im Boulevard auftauchen und sicherlich auch reichlich Leser finden. Aber so kurz vor dem Wahlkampf, da stellt sich doch die Frage, ist das vielleicht nicht auch bewusst strategisch gesetzt, so eine Story aus dem Alltag, aus der Privatheit der Politiker. Wer macht denn das jetzt und wer vielleicht auch nicht? Kann man das einschätzen?
Naja, das ist ja eine Methode, auch Privates in den Wahlkampf reinzuholen. manchmal mit sowas ganz Profanem. Ich kann mich erinnern an Ingo Senftleben von der CDU, der hat vor 5 Jahren im Wahlkampf den Küchentisch von zu Hause, seinen privaten Küchentisch, zu den Wahlkampfveranstaltungen mitgenommen, um so eine privaten Gespräche auf offener Bühne zu führen. Und sowas Ähnliches macht Jan Redmann als CDU-Spitzenkandidat. Der nimmt die Holzbank, die er von seinen Eltern kennt und die von da stammen, die nimmt er jetzt mit im Wahlkampf und auf dieser Holzbank führt er Gespräche. Das soll natürlich auch so ein Gefühl von Nähe entwickeln und von, ja, ich bin auch einer von euch. Und Dietmar Woidke, der als Spitzenkandidat der SPD es jetzt ja nochmal wissen will, der hat sich natürlich auf, ja, sage ich mal, Profis verlassen. Und ich glaube, jeder Brandenburger hat in seinem Briefkasten in den letzten Tagen dieses Woidke, das Magazin, so ein rotes Heft, wo er vorne auf dem Titelbild zu sehen ist. Und ja, da erfahren wir dann sehr viel Interessantes, auch aus dem Privatleben, dass sein Dackel Justus von Lindenberg, also er hat einen Lindenberg bei sich zu Hause, Justus von Lindenberg heißt, der einzige Adlige in der Familie. Da stehen dann auch die Geschichten, wo er seine Frau kennengelernt hat beim Roland-Kaiser-Konzert im Rosengarten in Forst. Sie war wegen der Musik da und er musste irgendeinen Stand am Förderverein betreuen. Also das kann man alles in diesem Heft lesen, das eigentlich von der Partei bezahlt ist und von einer Kommunikationsagentur hergestellt ist. Und dahinter steckt natürlich ein absolutes Kalkül. Ich habe mir das mal angeschaut, dieses Heft, dieses Magazin, das ist von einer Kommunikationsagentur erstellt worden, die auch schon andere SPD-Wahlkämpfe gestartet hat. Zum Beispiel den Wahlkampf der SPD in Bremen. Andreas Bovenschulte wollte Bürgermeister bleiben in Bremen und es gab eine Kampagne. Und die war so ähnlich, das ist wie eine Blaupause, die war so ähnlich aufgebaut wie die Kampagne jetzt für Dietmar Woidke. Also die SPD setzt, das ist ihr Fund, auf den Spitzenkandidaten, der ist sehr bekannt und er ist auch beliebt. 55% würden ihn als Ministerpräsidenten wieder wählen wollen. Also sagt sich die SPD, wir nerven die Menschen weniger mit den Inhalten, sondern in so einem Magazin, da bringen wir jetzt mal den Dietmar Woidke als Menschen und machen auch eine Playlist und dann kann man sehen, dass er gerne mal Bruce Springsteen treffen würde, dass er Lou Reed ganz toll findet, Velvet Underground und tatsächlich am Fenster von City gerne hört. Also alles solche Privatinformationen und das Prinzip, wie gesagt, in Bremen hat es funktioniert, da gab es auch Bovi, das Magazin, also das war genau das Gleiche eben für Bovenschulte und der landete am Ende auf Platz 1 und das ist die Hoffnung offensichtlich mit solchen Themen. Ja, die Agentur feiert sich dafür, ein kommunikativer Aufschlag, eine echte Innovation in der deutschen Wahlwerbung, also so ein Heft mit Privatinformationen in Briefkassen zu werfen. Mal sehen, ob das in Brandenburg funktioniert.
Der Versuch, mit vermittelter Nähe Sympathien herzustellen und darüber dann Wählergunst zu erreichen. Ne? Und da ist Woidke ja auch nicht der Einzige, der zumindest gerade jetzt in solchen Formaten auftaucht, von sich privat berichtet. Auch der CDU-Spitzenkandidat Jan Redmann ist in der Bunden auch sehr schön fotografiert, ganz privat aufgetaucht. Und auch er ist ja bereits Fraktionsvorsitzender seiner Partei in der jetzt auslaufenden Legislatur gewesen, ohne dass er sich in diesen Jahren so tief ins Private hätte gucken lassen. Jetzt ein Interview in der Bunden zusammen mit seinem Vater. Siehst du da auch Strategie?
Naja, man kann sich ja nicht einen Platz in einer Illustrierten sichern. Vielleicht hat er sich den Platz gesichert mit seiner Scooterfahrt, denn das ist natürlich dann die erste Frage gewesen. Das hat ihn bundesweit bekannt gemacht und da hat die Bunte dann auch Interesse, das zu thematisieren. Die Bunte ist ja eigentlich nicht bekannt für Politikberichterstattung und auch wenn das in der Bunte unter der Überschrift Politik steht, über politische Inhalte der CDU, kann man in dem Interview nichts lesen. Aber natürlich wird sich Jan Redmann gefragt haben, als die Anfrage von der Bunden kam, ein Interview zu machen, vielleicht mit jemand aus der Familie, vielleicht mit dem Vater, eine Zusage deswegen zu machen, weil er Botschaften rüberbringen kann, die er vielleicht an anderer Stelle weniger rüberbringen kann. Also er zeigt sich da mit seinem Vater als Trabi-Schrauber, die haben zusammen einen alten Trabi hergerichtet. Sie haben
sieht man ja ihm auch jetzt auf den ersten Blick nicht an.
Eigentlich nicht, er ist ja kein Typ Schrauber, sondern Jurist. Und aber auf diese Weise bekommt er sozusagen für diejenigen, die mit seinem Juristsein vielleicht nichts anfangen können, eine bestimmte Nähe. Ja? Zum Beispiel, er ist auch noch sehr jung, kann natürlich wenig über die Wendezeit und die DDR sagen. Die Rolle übernimmt in dem Interview sein Vater. Wie war das? Wie ist man in den Wendejahren dann umgegangen mit den Veränderungen? Wie hat man sich gestellt? Und es wird dann auch thematisiert, das Schwulsein von Jan Redmann. Und wenn der Vater dann zugibt, dass er ja 2 Jahre auch damit zu kämpfen hatte nach dem Coming-out seines Sohnes, da fühlt sich dann vielleicht auch der Brandenburger abgeholt. Dieses Thema, wie würde ich denn in der Familie damit umgehen, wenn ich dann jemanden wie den Vater von Jan Redmann in so einer Situation erlebe? Er konnte auf diese Weise, also Jan Redmann als Spitzenkandidat, in der Bunden dieses Thema einer größeren Öffentlichkeit klar machen, ohne dass er bei irgendwelchen Wahlveranstaltungen auf so etwas eingehen muss.
So ein bisschen anders gelagert waren die Berichte aus dem Privatleben von linken Spitzenkandidat Sebastian Walter. Was, vielleicht kannst du uns da nochmal einen Überblick geben. Da arbeitet da die politische Konkurrenz vielleicht auch mit so privaten Informationen gegen Gegner?
Also, dass politische Konkurrenz quasi Informationen über Politiker, private Informationen als Mittel im Wahlkampf verwendet, die Erfahrung habe ich nicht. Also da erinnere ich mich jetzt nicht, dass Sebastian Walter angegriffen wird von Leuten, die nicht in seiner Partei sind. Sehe ich auch nicht. Eher schon von Menschen, die nicht mehr in seiner Partei sind, die sich abgewandt haben aus persönlichen Gründen. Und im Zeitalter von Social Media, da kann natürlich ein Post, und sowas ist jetzt die Woche passiert, ein Post, in dem jemand ja Gerüchte über das Privatleben, vielleicht auch persönliche Erfahrungen niederschreibt und dann so ein paar Triggerworte wie Machtmissbrauch in die Runde machen, da kann das natürlich dazu führen, dass eine große Verunsicherung da ist und dass dann natürlich auch in der Partei nachgefragt wird, was ist denn da los? So wie ich es jetzt erfahren habe, ist bei Sebastian Walter im Großen und Ganzen hat er offensichtlich in der Partei da Solidarität. Aber es ist natürlich auch, wenn dann Journalisten das aufgegriffen haben und wenn eine Abgeordnete der Linkspartei, die in der Linksfraktion ist, aber nicht mehr in der Partei, sie ist aus der Partei ausgetreten, mal im Blog sagt, naja, Vorwürfe gegen das Privatleben will ich überhaupt nicht thematisieren. Aber den beruflichen Umgang von Herrn Walter mit Mitarbeiterinnen und Kolleginnen, aber sie wird da auch nicht konkret, also wird alles nicht belegt. Aber sie sagt, das hat zum stufenweisen Rückzug erst aus dem Fraktionsvorstand und schließlich auch den Austritt aus der Partei verursacht. Da merkt man, wie schnell sowas dann auch politisch werden kann. Es gibt für Behauptungen des Machtmissbrauchs überhaupt keine Belege, aber die Diskussion ist dann plötzlich da.
Viel Privates macht die Runde gerade in den Berichterstattungen zum Landtagswahlkampf hier in Brandenburg. Besprochen habe ich das mit meinem Kollegen aus der Landespolitikredaktion, Thomas Bittner. Vielen Dank dafür.
Gerne.
In diesen Tagen flattern ja auch die Wahlbenachrichtigungen ins Haus bei uns in Brandenburg. Klarer Hinweis darauf, es ist jetzt wirklich nicht mehr lang hin. Das ist dann auch der Startschuss für viele, die nicht wirklich zur Urne ins Wahllokal gehen können oder wollen und stattdessen Briefwahlunterlagen jetzt anfordern, das jetzt auch können. Und das sind mittlerweile aber so viele, dass sich nun auch Kritik entwickelt an der Briefwahl. Sorgen auch, dass das Verfahren die Grundsätze von freien Wahlen teilweise untergrabe. Und ja, auch nicht so ganz nebenbei, ist das auch eine Entwicklung, die den Wahlkampf der Parteien verändert. So berichten uns das jedenfalls Experten oder zumindest meinen Kollegen Katrin Neumann und Oliver Nofke, die darauf einen ganz genauen Blick geworfen haben. Und Katrin ist jetzt dankenswerterweise hier bei mir im Studio, um uns dazu einen Überblick zu geben. Hallo erstmal.
Hallo Nico.
Katrin, da fragen sich jetzt bestimmt einige, sind das denn wirklich so viele, die da per Briefwahl abstimmen?
Das sind tatsächlich viele, wie ich finde, und es werden auch immer mehr. Und das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt. Also wir können die Zahlen mal kurz nennen. Kurz nach der Wende 1990 waren es 3,7% in Brandenburg, die bei einer Landtagswahl per Brief gewählt haben. Und bei der letzten Landtagswahl 2019 waren es schon 23,1%. Und jetzt gehen Experten davon aus, dass bei der nächsten Landtagswahl, jetzt im September, da werden es über 30% sein. Also man kann sagen, dass sehr wahrscheinlich ein Drittel der Leute per Brief abwählen wird. Und man kann das auch mal so aus der praktischen Seite berichten. Ich war bei einer Kreiswahlleiterin, die gesagt hat, früher hat man mit 5 Helfern in so einem kleinen Zimmer im Rathaus die Briefwahlstimmen ausgezählt. Aha. Und bei der kommenden Wahl, da muss sie tatsächlich mit 18 oder mindestens 18 Wahlhelfern Stimmen auszählen und hat dafür auch einen großen Saal an besorgen müssen im Gemeindehaus von Bad Belzig, um dieser Menge an Briefwahlstimmen überhaupt Herr zu werden. Also da sieht man schon, das sind sehr viele.
Ja, das ist auch ein beeindruckendes Bild. Also die Tendenz zu ja deutlich, immer mehr in so wenigen Jahren, ist ja sehr deutlich. Aber wieso denn jetzt eigentlich die Kritik, die ja sehr grundlegend ist, also weil eingeführt ist das Ganze ja, um Menschen das Wählen möglich zu machen. Also ja schon ein sehr demokratischer Akt, oder?
Im Grunde ist es ein demokratischer Akt. Das würde ich auch immer unterstellen, dass man das aus demokratischen Aspekten und Anliegen macht. Aber tatsächlich war die Idee der Briefwahl mal, dass man Menschen, die nicht in der Lage sind, zur Wahl zu gehen, aus gesundheitlichen Gründen, aus Altersgründen oder weil sie beruflich nicht da waren, dass die trotzdem die Möglichkeit haben, zur Wahl zu gehen. Und die mussten das auch extra beantragen und begründen ursprünglich, warum sie nicht zur Wahl gehen können. Und das hat sich verändert. Jetzt kann jeder und jede einfach Briefwahl beantragen, ohne Angabe von Gründen, einfach weil wir vielleicht an dem Wochenende lieber irgendwo lange brunchen gehen wollen und danach Privatvergnügen nachgehen wollen und nicht den Sonntag mit Wählen verbringen wollen. Und das hat sich verändert. So ging das mal los und die Kritik rührt daher, dass Experten sagen, es gibt ja diese 5 Wahlgrundsätze, also eine Wahl muss geheim, unmittelbar, allgemein, gleich und frei sein. Das sind die 5 Wahlgrundsätze. Und Experten sehen 2 dieser Grundsätze gefährdet. Und zwar die Freiheit und die Geheimheit der Wahl. Weil eben niemand weiß, unter welchen Umständen zu Hause, wo auch immer man diesen Wahlschein dann ausfüllt oder den Wahlzettel ausfüllt, gewählt wird. Also steht da ein Familienmitglied hinter mir und sagt, du musst jetzt aber bei der Partei dein Kreuz machen, weil ich das gern so möchte. Oder redet man frei am Abendbrotstisch über diese Stimme, die man jetzt gleich auf dem Wahlzettel abgeben wird. Das hat dann mit Geheimheit und Freiheit nicht mehr so viel zu tun. Dann gibt es auch Geschichten, die berichtet werden, dass in Altenheimen beispielsweise irgendwelche Altenheimleiter für ihre Seniorinnen und Senioren, die dort wohnten, die Wahlzettel ausgefüllt haben. Also es gibt so ein paar Risikofaktoren, die es da gibt. Und da sagen Experten, diese beiden Faktoren von den 5 Grundsätzen, die sind tatsächlich gefährdet. Und je mehr Leute per Briefwahl abwählen, umso mehr kann man per Briefwahl abstimmen, umso mehr kann man das natürlich auch kritisieren. Wie geheim und wie frei ist denn eigentlich diese Aber Meinung?
Dann wägt man irgendwann ab, was ist jetzt, also das hört sich ja sehr schwerwiegend an, also warum dann eigentlich noch die Briefwahl zulassen?
Ja, es gibt ja dann diesen, was ich eben angesprochen hatte, den Grundsatz der Allgemeinheit, sprich alle Menschen, die volljährig sind und oder 16 sind, wählen können, sollen auch gehen können und sollen auch wählen. Und dieser Grundsatz wird natürlich gestärkt, wenn man sagt, jeder kann ohne Angabe von Gründen Wahlbriefunterlagen anfordern und per Brief abstimmen. Und man hat so ein bisschen die Befürchtung, wenn man diese Möglichkeit abschafft, dann würde das auch die Wahlbeteiligung reduzieren und wieder zurückgehen lassen. Und da diese Punkte wägt man ab, auch juristisch, und sagt, die Möglichkeit für so viele Menschen wie möglich abzustimmen und zu wählen, wiegt schwerer, als dass man nicht genau weiß, unter welchen Umständen die Menschen zu Hause ihre Stimme abgeben.
Okay, leuchtet ein. Ich habe jetzt zum Anfang auch schon, ich habe es schon eingangs erwähnt, das hat auch Einfluss auf die Strategien von Parteien. Ich glaube, das ist was sich nicht so dem Hörer so selbsterklärend präsentiert. Wie müssen wir uns das vorstellen? Warum?
Ja, das stimmt schon. Man denkt da nicht sofort dran, dass das auch Auswirkungen hat. Aber wir haben mit Wahlkampfberatern gesprochen, die gesagt haben, die Möglichkeit der Briefwahl und auch die Tatsache, dass das so viele Menschen nutzen, führt dazu, dass sich der Wahlkampf verändert hat. Früher wurde der Wahlkampf so zugespitzt, dass man eben die ganzen Höhepunkte und die Highlights so kurz vor der Wahl hatte. Dass die Leute das alles noch im Kopf hatten, kurz bevor man dann die Stimme abgibt im Wahllokal. Dann weiß man, wie die Lage ist. Alle hatten auch den gleichen Informationsstand. So war das früher und so hat man den Wahlkampf ausgerichtet. Und jetzt ist es so, dass die Tatsache, dass die Menschen 4 Wochen vorher schon abstimmen können, bedeutet auch, dass durch den Wahlkampf hinweg eben auch bestimmte Highlights gesetzt werden müssen, möglichst schon am Anfang des Wahlkampfes, damit die Leute, die dann schon ihre Stimme abgeben, auch schon ja, von diesem Wahlkampf beeinflusst sind im Grunde. Also der Wahlkampfberater hat es so formuliert, der Wahlkampf ist sehr viel länger, sehr viel kostenintensiver und muss schon eben diese 4 Wochen Wochen vorher immer mal wieder ein paar Highlights setzen, damit der Wahlkampf auch bei den Leuten, die per Brief wählen, in irgendeiner Art fruchtet.
Haben wir jetzt schon irgendeinen Höhepunkt gehabt, wo ihr meint, das könnte so ein Punkt sein, dass man vielleicht, den man vielleicht schon so früh jetzt schon gerade deswegen strategisch gesetzt hat?
Naja, da kann man ja immer nur spekulieren, weil die Parteien nicht ihre Strategien jetzt oben auf ihr Banner schreiben. Aber ich würde sagen, die Situation, als Ministerpräsident Dietmar Woidke gesagt hat, er will aber nur Ministerpräsident bleiben, wenn seine Partei vor der AfD liegt. Was sportlich ist, so im Anspruch. Das sozusagen, ich glaube, das war sogar ein bisschen länger als 4 Wochen, vor der Wahl, so 4, 5 Wochen. Vor der Wahl. Das ist schon was, wo man eigentlich denken würde, würde man so ein bisschen später machen. Also so eine Aussage zu treffen, ich mache das aber nur, obwohl ich hier als Spitzenkandidat bin und mich als Person auch hinstelle, das mache ich aber nur, wenn die Partei vor der AfD landet, was sie in Umfragen im Moment nicht ist. Mhm. Das ist schon sowas, was man so werten könnte im Sinne von, hat er mal was eingepflockt zu Beginn des Wahlkampfes und das haben die Leute vielleicht auch so ein bisschen präsent für diejenigen, die sich dann jetzt schon entscheiden wollen oder müssen, weil sie vielleicht nicht da sind, ihre Stimme abzugeben.
Mhm. Und wenn wir zu dem Thema mal noch auf die ganz praktische Seite gucken, weil das ist ja in Brandenburg leider auch so ein schwieriges Thema. Uns fehlen einfach an vielen Orten immer wieder Wahlhelfer. Könnte man ja jetzt auch sagen, umso mehr Briefwähler braucht man ja eigentlich am Tag der Wahl, am Sonntag, dann gar nicht mehr so viele helfende Hände, oder?
Ja, ist ein fataler Trugschluss tatsächlich. Oh. Ich würde sogar sagen, dass die Briefwahl, so wie sie im Moment organisiert ist, sehr viel aufwendiger ist. Und die Stimmen der Briefwahl, die müssen ja am Wahltag genauso ausgezählt werden, wie die anderen Stimmen auch. So, das heißt, für diese Briefe müssen auch Menschen abgestellt werden, die dann da stehen, auch zur gleichen Zeit wie die Urnenstimmen, die Briefe auszählen. Heißt aber im Vorfeld auch, dass man für diese ganzen Briefe, die eingesendet werden, die müssen gelagert werden, die müssen bewacht werden, die müssen auch irgendwie sicher sein, die Wahlunterlagen müssen verschickt werden. Also der Aufwand für so eine Briefwahl ist schon erheblich und dass man dafür weniger Wahlhelfer braucht, das sehe ich tatsächlich nicht. Also mindestens genauso viele.
Erstaunlich. Ja. Hintergründiges zur Briefwahl war das hier besprochen mit meiner Kollegin aus der Landespolitikredaktion in Brandenburg, Katrin Neumann. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
4 Wochen vor der Landtagswahl in Brandenburg wird es jetzt offensichtlich auch Zeit, auch mal ein deutliches Zeichen im Wahlkampf zu setzen. Der Eindruck drängt sich mir zumindest auf, denn es ballen sich jetzt wirklich gerade die Veranstaltungen, in denen die Parteien in Brandenburg versuchen, sich selber so ein Plus an Gewicht zu verpassen mit Unterstützung ihrer bundespolitischen Prominenz. Quer übers Land verteilt laden da die Wahlkämpfer jetzt ein, zu treffen mit ihren Bundesparteispitzen. Wobei sich dazu, meine ich jedenfalls, dann doch auch einige Fragen stellen. Also bei den Ampelparteien etwa, wie viel Rückenwind die Spitzenvertreter den Brandenburger Kollegen da wirklich eigentlich verschaffen können, bei dem aktuellen Standing der Bundesregierung oder sogar, wie bei den Freien Wählern, die präsentierte Bundesprominenz überhaupt mit den Landtagswahlkämpfern hier in Brandenburg zusammenpassen, meine ich jedenfalls. Das bespreche ich jetzt hier mit meinem Kollegen Tobias Hausdorff, denn du warst bei BVB Freie Wähler, die in Bernau um Stimmen geworben haben mit dem Wirtschaftsminister aus Bayern, Hubert Aiwanger, dem Bundesvorsitzenden der Freien Wähler. Erstmal schön, dass du da bist.
Ja, hi, gerne.
Hubert Aiwanger ist ja für deftige Auftritte bekannt. Wie war er denn jetzt zu erleben in Bernau?
Ja, genau so, deftig auf jeden Fall. Er ist erst so schulterklopfend durch die Reihen gegangen. Es gab Beifall, Standing Ovations. Und er hat aus dem Ofenhaus in Bernau wirklich versucht, so ein Bierzelt zu machen, muss man sagen.
Herzlich willkommen heute zu dieser Veranstaltung des gesunden Menschenverstandes. Herzlich willkommen bei den Freien Wählern.
Ja, und viele der etwa 130 Gäste fanden das auch gut. Aiwanger hat dann etwa eine Stunde ohne Zettel geredet und hat da
schon eine Leistung.
Ja, und hat da deutlich populistischere Töne, à la, das wird man doch noch sagen dürfen, so angestimmt, wo eigentlich Peter Wieder, der Kandidat ja der BVB Freien Wähler aus Bernau, ein bisschen zurückhaltender war.
Wir müssen aber, glaube ich, da an der Stelle auch gleich mal klären, weil es ja auch immer wieder da Verwirrungen gibt. Der gemeinsame Name ist zwar Freie Wähler, aber trotzdem, es ist jetzt nicht wirklich dieselbe Partei, oder?
Nee, und das ist wirklich eine interessante Symbiose oder Partnerschaft, könnte man sagen, denn die sind nicht eine gemeinsame Partei. Also die Brandenburger Vereinigten Bürgerbewegung, kurz BVB, haben sich sozusagen den Titel Freie Wähler einfach mit angeheftet. Und ja, Hubert Aiwanger, der Bundesvorsitzende der Freien Wähler, sonst eher in Bayern ja unterwegs, hat damit aber kein Problem und kommt dann eben so als Prominenz auch gern mal für 2 Tage nach Brandenburg, wohl weil beide Seiten denken, dass sie auch beide davon profitieren.
Also doch zumindest personell so ein bisschen enge Verflechtungen hier in Brandenburg. Sie passen aber, glaube ich, du hast es ja so ein bisschen angedeutet, auch vom Politik, vom Rednerstil zumindest so ein bisschen zusammen, oder? Ähnlicher Zungenschlag, kann man sagen.
Ähnlich schon. Ich habe das Gefühl, manchmal wieder versucht so ein bisschen den Aiwanger, manchmal hier und da. Aiwanger ist aber auf jeden Fall derber vom Zungenschlag oder ja populistischer, gibt sich da so sehr stammtischmäßig und bedient dann aber damit auch so Dinge, die wieder vielleicht nicht so sagen würde. Also als wäre das so ein bisschen so eine Rollenverteilung. Der eine ist eher sachlich dann doch, der andere mehr so ja, hemdsärmelig bis populistisch. Und die beiden nennen es einfach Populismus der Mitte. Und ja, wieder erklärt es so, ja, wir benennen die Dinge, wie es vielleicht andere Parteien nicht tun, aber mit Sachkompetenz. Da wollen sie sich dann doch abgrenzen.
Also das ist so der Zungenschlag, den beide so ein bisschen führen. Was war dem Peter Wieder, wenn wir jetzt mal auf die Brandenburger Landtagswahl gucken, thematisch denn wichtig?
Ja, also der hat vor allem Bürgernähe betont. Und
das als Bürgervereinigung
natürlich
sein
muss
Thema.
Man da, wir sind nah dran an den Menschen und da auch ganz viel runtergerattert, aber dann, wie das finanziert werden soll, das kam ein bisschen kurz. Was er wirklich groß gemacht hat, war das Thema Ärztemangel und auch die Gesundheitsversorgung auf dem Land. Und da hat er dann aber auch wieder versucht, so ein bisschen mehr wie Aiwanger zu klingen und hat dann den Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Bundesklabautermann genannt.
Da schwingt die Kritik natürlich deutlich mit. Also Hauptzielscheibe für Peter Wieders Wahlkampf und den der BVB-Freie Wähler bei der SPD?
Auch, ja. Also ich würde aber eher fast sagen, die Ampel, wobei die FDP, die kam quasi gar nicht vor an dem Abend. Am allerliebsten haben Wieder, aber auch Aiwanger gegen die Grünen geschossen und gegen die SPD und auffällig nicht gegen die CDU.
Und das in Peter Wieders Hauptstandort, wo er wirklich sehr, sehr beliebt ist, in Bernau. Kamen denn die Veranstaltungen auch so gut rüber?
Insgesamt ja, es war gut besucht, wurde viel geklatscht. Für bestimmte Sprüche und Punkte gab es auf jeden Fall auch Applaus. Da spürt man dann vor allem eben einfach so einen Vertrauensverlust bei den Ampelparteien. Wie gesagt, auch Standing Ovations zum Teil für Aiwanger. Aber so alle hat das dann an dem Abend auch nicht überzeugt. Zum Beispiel Nele, die ist 18 Jahre alt und kommt aus Bernau.
Ich bin hauptsächlich hierher gekommen, einfach um mich nochmal zu informieren. Also ich denke mal im Vorhinein, von dem, was ich im Wahlprogramm gelesen habe, dass die Freien Wähler jetzt nicht unbedingt die Partei für mich ist, aber ich sage mir, sie sind in Bernau, ich habe den Abend Zeit, so warum nicht einfach herkommen und den Leuten einfach mal zuhören.
Und das ist ja an sich schon ganz beeindruckend, dass so eine junge Frau so Gelegenheiten wahrnimmt, um sich politisch vor der Landtagswahl zu informieren. Sonst hören wir so oft, die Jugend interessiert sich nicht. Nee, hier an der Stelle ganz, ganz anders. Und jetzt gibt es ja auch eine ganze Menge Gelegenheiten, sich da schlau zu machen, weil wirklich viel Politprominenz jetzt nach Brandenburg kommt, auch der Bundeskanzler, ne?
Genau, der kommt hier nach Potsdam schon am Samstag. Also da ist der Podcast vielleicht noch gar nicht veröffentlicht. Aber man kann auch Scholz danach noch bei seiner Sommertour hier in Brandenburg erleben.
Was ja aber dann doch für einigen Diskussionsstoff diese Woche gesorgt hat, weil eigentlich Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD ja gar nicht so gerne, hat er in einem Interview gesagt, auf die Bundesunterstützung setzen will, ne?
Ja, im Handelsblatt. Das ist schon bemerkenswert. Er will sich gar nicht so wirklich mit dem Kanzler zeigen. Hat er wirklich angekündigt, man könne ja auf Auftritte von Scholz weitestgehend verzichten. Und die Brandenburger SPD habe ja zum Glück starke eigene Führungspersönlichkeiten. Das ist schon interessant.
Sicherlich auch eine Vorlage für seine Gegnerschaft, da so Kritik zu üben, oder?
Ja, die CDU hat das natürlich dankbar aufgegriffen, vom doppelten Woidke gesprochen. Und bei denen läuft es aber ganz anders. Also da kommt der CDU-Chef Friedrich Merz gleich 3-mal nach Brandenburg, unterstützt auch Jan Redmann. Erst in Elbe-Elster, dann in einer heißen Phase Anfang September in Brandenburg an der Havel und zum Finale nochmal in Potsdam. Und auch Berlins Bürgermeister Kai Wegner kommt, und zwar nach Berlinchen, dem kleinen Berlin bei Wittstock-Tasse.
Schöner Funfact, das ist ganz prima. Wer kommt noch?
Ja. Na, die Grünen halten sich noch ein bisschen zurück. Die starten so richtig dann im September mit bundesprominenter Unterstützung. Da kommt dann Robert Habeck und Annalena Baerbock. 2 verschiedene Termine, Anfang September und Ende September. Interessant ist bei den Grünen, dass die sich jetzt gar nicht so weit draußen rauswagen. Also weder weit ins Land noch an die frische Luft zu Sommerfesten oder Veranstaltungen. Sondern das sind dann so diese Townhall-Meetings. Das ist dann zum Beispiel im Thalia-Kino in Potsdam. haben.
Okay, also viel Politprominenz im Moment im Wahlkampf für die Landtagswahlen im September hier in Brandenburg. Besprochen habe ich das mit meinem Kollegen Tobias Hausdorff. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Das war unser Blick auf die Landespolitik in Brandenburg. Im August gucken wir dazu ja ganz konzentriert auf die Entwicklung kurz vor der Landtagswahl und wie die Parteien dabei um die Wählergunst werben. Vielen Dank fürs Zuhören. Gucken Sie sich gerne noch ein bisschen weiter um in der ARD-Mediathek. Es gibt so viele spannende Sachen zu entdecken. Auch den Podcast Springerstiefel etwa. Der fragt, warum sich gerade eine Menge junger Leute wieder so sehr nach rechts wenden. Eine Frage, die ja zu den Wahlen hier in Brandenburg, aber auch in Sachsen und Thüringen ganz brisant ist. Eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, wünscht Nico Hecht hier am Mikro.